Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Ich beginne meine Anmoderation ja für diesen Podcast gerne mit Zahlen. Viele von Ihnen werden das wissen. Und so soll es auch heute sein. Konkret möchte ich mit einer Schätzfrage starten. Was meinen Sie, wie viele Straftaten hat das Bundeskriminalamt im Jahr 2022 in Deutschland registriert? 100.000? 500.000? Vielleicht sogar 1 Million? Ich will Sie natürlich verraten, es sind deutlich mehr, exakt 5,628 Millionen Straftaten. Das hatte ich zwar sicherlich schon mal irgendwann irgendwo gelesen oder gehört, aber jetzt dachte ich erneut, ganz schön viele. Immerhin 470.000 pro Monat, 15.700 pro Tag oder 625 Straftaten pro Stunde in Deutschland. Und vielleicht haben auch Sie deswegen schon so manches Mal gedacht, es wird irgendwie immer und alles schlimmer. Und deswegen habe ich mir aber auch mal die Daten von vor 30 Jahren rausgesucht, konkret aus dem Jahr 1993. Und siehe da, seinerzeit gab es deutlich mehr Delikte, exakt 7,5 Millionen. Jetzt aber erstmal genug der Zahlen. Ich möchte Sie alle zu einem neuen Podcast der Universität willkommen heißen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Unabhängig von den konkreten Zahlen. Kriminalität laut Wikipedia, Zitat, jede Form einer rechtswidrigen oder unangenehmen Handlung auf Rechtsgüter einer anderen Person, Zitat Ende, ist ein Thema, das elektrisiert, polarisiert und viele von uns auf vielfältige Weise beschäftigt. Und warum ist das so? Auch dafür liefert Wikipedia eine passende Begründung, die vielleicht etwas hölzern klingt, aber im Kern doch viel Wahres enthält. Denn demnach ist Kriminalität, Zitat, der entscheidende Gegenspieler für das harmonische Zusammenleben von Personen und ihrer Moral innerhalb und außerhalb einer Gruppe, einer Gesellschaft, einer Nation oder zwischen den Nationen. Diesen Podcast haben wir übrigens auch mit Blick auf den 22. März geplant. Es ist der Tag der Kriminalitätsopfer. Sie sehen, verehrte Hörer, es ist ein großes und umfassendes, sogar ein globales Thema. Wir werden deswegen heute natürlich längst nicht alle Aspekte klären können, aber da ich meinen heutigen Gesprächspartner etwas kenne, behaupte ich, wir werden noch einige interessante Punkte besprechen und klären können. Ich darf Ihnen allen ein kurzweiliges Gespräch in Aussicht stellen. Ich möchte Ihnen jetzt natürlich zunächst meinen Gast vorstellen. Christian Walburg hat an der Universität Münster und in Lyon Rechtswissenschaften studiert. Nach dem ersten juristischen Staatsexamen hat er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kriminalwissenschaften, Abteilung Kriminologie der Universität Münster gearbeitet und war an der kriminologischen Längsschnittstudie Kriminalität in der modernen Stadt beteiligt. Nach dem Rechtsreferendariat und dem zweiten Staatsexamen in Berlin promovierte er 2013 an der Universität Münster zum Thema Migration und Jugenddelinquenz. Er war danach an der Universität Münster in Forschung und Lehre als akademischer Rat tätig. Im Sommersemester 2024 wird er den Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der Universität Leipzig vertreten. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Jugenddelinquenz und Jugendstrafrecht, Migration und Kriminalität sowie Wirtschaftskriminalität. Er ist Mitglied der European Society of Criminology, der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen und der Kriminologischen Gesellschaft. Im Jahr 2015 gewann er den Nachwuchspreis der Kriminologischen Gesellschaft für seine Forschungsarbeit zu Migration und Jugendkriminalität. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Walburg.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Walburg, Sie diskutieren, das vermute ich zumindest, sicher auch oft im Freundes- und Bekanntenkreis über Ihr Thema, das heißt über Kriminalität. Machen Sie auch die Erfahrung, dass es dabei nicht nur um Zahlen geht, sondern häufig auch das berühmte Bauchgefühl mitdiskutiert?
Ja, das ist ein Thema, das emotionalisiert besonders stark. Warum ist es so? Weil da geht es häufig darum, dass Menschen anderen Menschen Schaden zufügen, Leid zufügen. Das ist was berührt. Und deswegen rührt es Menschen auch auf oder bewegt es Menschen. Und das ist sicherlich auch die Faszination, die begründet, warum Krimis so populär sind. Wir wissen alle, in dem deutschen Fernsehen doch ein wesentlicher Bestandteil auch Fiktion zu dem Thema. Insofern, ja, das ist ein Thema, was Emotionen weckt und was sich auch nicht in reinen Zahlen erschöpft, sondern da stecken ja konkrete Geschichten und Biografien dahinter und Geschehnisse auf Täterseite, auf Opferseite.
Und deswegen ist der Bauch oft dabei. In einem Interview mit dem Tagesspiegel haben Sie mal gesagt, Zitat, unter der einheimischen Bevölkerung wie unter Zugewanderten ist Kriminalität etwas, das die allermeisten Menschen nicht betrifft. Warum zieht Kriminalität in der persönlichen, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung dann dennoch so viel Aufmerksamkeit auf sich?
Naja, zunächst einmal ist natürlich gerade der Bruch von ganz zentralen sozialen Normen, ganz schwere Straftaten etwas, was die Ausnahme ist von der Regel des normalen Zusammenlebens und was, was durchaus zunächst einmal erschütternd wirkt, gerade wenn es zu schwersten Straftaten kommt. Man sich fragt, wie kann so etwas geschehen? Wie können Menschen das einander antun? Sodass es völlig gut nachvollziehbar ist, dass Gesellschaft sich dann hinterfragt, wenn es zu einzelnen schwersten Straftaten kommt, schweren Gewaltstraftaten kommt, vielleicht auch sogar in der eigenen Stadt, in der Umgebung, dass man sich da fragt, wie kann es dazu kommen und wie können wir verhindern, dass sowas wieder passiert. Das sind schon ja zentrale Regeln des Zusammenlebens und wenn die in Frage gestellt, gebrochen werden, dann kommt es natürlich zu der Frage, wieso ist das passiert und was können wir tun, damit das möglichst selten passiert?
Ich habe am Anfang einige Zahlen genannt, wie viele Straftaten es beispielsweise 2022 gegeben hat, nämlich 5,6 Millionen. 1993 waren es 7,7 Millionen. Es geht also mal rauf und mal runter. Also alles wie immer. Oder ist in Deutschland immer schon dieses ähnliche Niveau, dass man immer sich so mit einigen Millionen, 5 oder 6 Millionen Straftaten pro Jahr auseinandersetzen muss? Bleibt das in etwa auf diesem Niveau oder sind das starke Schwankungen?
Na, natürlich bewegt sich das in Wellen. Wir haben bestimmte Phänomene, die mal zunehmen, dann auch wieder abnehmen. Wir haben eine Gesamtentwicklung, die teilweise mal günstiger ist. Teilweise bewegt sie sich auch eher, dass es zu Anstiegen kommt von Kriminalität. Über die Jahrzehnte hinweg kann man das beobachten. Das, was Sie an Zahlen da nennen, hatten wir tatsächlich zuletzt in etwa 5,5-6 Millionen Straftaten pro Jahr, die von der Polizei erfasst werden. Man muss ja noch hinzufügen, das ist wirklich auch nur ein gewisser Ausschnitt der Kriminalität. Denn tatsächlich erfolgt ja vieles an Rechtsbrüchen dann auch im sogenannten Dunkelfeld, die werden also der Polizei und den Staatsanwaltschaften gar nicht bekannt, sodass die tatsächliche Zahl wohl noch mal ein Stück höher liegen dürfte an Delikten, die so begangen werden. Man muss aber auch immer dazu sagen, wenn man diese große Zahl hört, ist eben natürlich wichtig dabei zu bedenken, ein Großteil dieser Straftaten sind eher leichte Delikte. Also es ist immer so, die große Zahl der Delikte, das sind leichtere Verstöße wie kleine Ladendiebstähle, wie leichtere Körperverletzungen, wie kleinere Betrügereien. Und die schwerwiegenden, die gravierenden Delikte, die auch schweren Gewaltdelikte, die Gesellschaft ja auch dann besonders umtreiben, wenn sie dann bekannt werden, die sind immer schon sehr selten gewesen. Das heißt, da darf man auch nicht den Blick für verlieren, natürlich, wenn man diese große Zahl so hört. Und wenn wir nochmal auf die Entwicklung gehen, ja, tatsächlich haben wir über die Zeit Beispiele dafür, dass es mal Phasen gab des Anstiegs. Wir hatten in den 90er Jahren in verschiedenen Deliktsbereichen eher steigende Trends von Kriminalfallzahlen, beispielsweise was Wohnungseinbrüche anging, was den Diebstahl von Pkw anging. Das hat dann in den 90er Jahren deutlich zugenommen und lag auf einem deutlich höheren Niveau, als es das heute ist. Heute werden deutlich seltener zum Beispiel Pkws gestohlen oder auch die Wohnungseinbrüche, da erinnern sich vielleicht viele Hörerinnen und Hörer, das war nochmal ein Thema vor etwa 5 bis 10 Jahren, auch deutschlandweit, dass wir da wieder einen Trend hatten zu etwas mehr Einbrüchen in Wohnungen, was auch für eine gewisse Beunruhigung gesorgt hat. Die Polizei ist auch aktiv geworden, man hat Beratungskonzepte aufgestellt und ist zu den Menschen hingegangen und hat versucht, da auch für eine bessere Sicherung zu sorgen. Aktuell sind die Zahlen da wieder deutlich runtergegangen. Also man sieht, da sind einfach auch wellenartige Bewegungen und Trends abzulesen, immer wieder.
Sie haben schon gesagt, es gibt bei vielen Delikten eine gewisse Bewegung. Wohnungseinbrüche ist natürlich auch etwas, was viele Menschen sehr stark berührt, weil es so die Intimsphäre dann auch letztlich betrifft. Aber es kommen dann auch ständig neue Delikte hinzu. Man hat immer den Eindruck, naja gut, das ist so ein bisschen wie Hase und Igel. Die wissen genau, wie sie die Autos klauen, also ist die Polizei hinterher und sichert die oder auch die Hersteller. Wohnungseinbrüche ist dann auch vermehrt darauf geachtet worden, Prävention zu betreiben, also zum Beispiel die Schließsysteme zu verbessern. Aber irgendwie ist es doch immer zumindest gefühlt ein Hinterherhecheln, oder?
Ja, also insgesamt muss man sagen, sind wir in einer relativ sicheren Zeit, in einer relativ sicheren Gesellschaft, wenn man das jetzt weltweit vergleicht, wenn man jetzt auch historisch das einordnet, muss man schon sagen, leben wir in vergleichsweise stabilen Verhältnissen. Natürlich kommt es zu Straftaten immer wieder. Wie gesagt, seltene Straftaten sind dabei aber wirklich dann nochmal die Ausnahme. Aber gleichwohl können wir insgesamt eher in den letzten 20, 30 Jahren in vielen westeuropäischen Gesellschaften, auch in Deutschland, von einem eher rückläufigen Trend sprechen, gerade was so Opfer von Eigentumsdelikten angeht, eben Raubüberfälle, auch die Raubüberfälle auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Natürlich gibt es solche Vorfälle auch weiterhin und sie sind sehr einschneidend und gravierend für die Opfer, aber wenn man sich den Trend anschaut, ist es tatsächlich so, dass das in den 90er Jahren auch deutlich häufiger war. Also insgesamt hatten wir da eine Stabilisierung und rückläufige Tendenzen in den letzten Jahrzehnten. Wir haben aber andere Felder, bei denen muss man sagen, es sind auch wieder neue Gelegenheiten dazu gekommen, sich zu bereichern, andere übers Ohr zu hauen. Also wenn wir den ganzen Bereich der Kriminalität über Computer, über das Internet, Internetkriminalität sehen. Ganz genau, da taten sich neue Möglichkeiten auf, schnell an Geld zu kommen und indem man eben da betrügerisch tätig wird, indem man Daten ausspäht. Das sind natürlich Bereiche, die sind neu dazugekommen. Dafür sind andere Dinge sehr viel seltener geworden. Ein Beispiel dafür, für so ein Bereicherungsdelikt, was sehr viel seltener ist als in früheren Jahrzehnten, wäre zum Beispiel auch der Banküberfall, der Bankraub. Das hat es wirklich in den 80er, 90er Jahren deutlich häufiger gegeben als heute. Was heute noch passiert ist gelegentlich und was etwas mehr geworden ist, sind dann diese Sprengungen von Automaten, von Bankautomaten, um an das Bargeld ranzukommen. Auch da kann man drüber nachdenken jetzt natürlich aktuell, wie kann man die besser sichern gegen die entsprechenden Versuche, da an das Geld zu kommen, sodass man da dieses Phänomen auch wieder zurückdrängt. Aber man sieht, ja, das geht ein Stück weit in Wellenbewegung. Insgesamt ist der Gesamttrend für die Bevölkerung aber eher gewesen, dass wir rückläufige Kriminalitätsfallzahlen hatten tatsächlich in den letzten 20, 30 Jahren.
Was weiß man denn psychologisch? Was hinterlässt bei den Menschen, wenn sie etwas lesen, wenn sie etwas im Fernsehen sehen, wenn sie etwas im Radio hören oder wenn sie aus der Nachbarschaft etwas mitbekommen? Was hinterlässt psychologisch am meisten Eindruck im Sinne von, ich fühle mich unsicher? Sind das die Wohnungseinbrüche? Ist das die Gewaltkriminalität, weil man sich nicht mehr sicher fühlt? Ist das die Drogenkriminalität, von der wir in Münster ja auch durchaus immer mal wieder was hören? Was verursacht am meisten Unsicherheitsgefühl?
Ja, also ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich, ob der Bericht einer ist, der die eigene Lebenswelt betrifft. Also wenn es ein Bericht ist, der tatsächlich spielt in der eigenen Nachbarschaft, im eigenen Stadtviertel, da wo man auch selbst alltäglich unterwegs ist, vielleicht auch jemanden betrifft als Opfer, mit dem man sich selbst identifiziert, dem nahesteht, das berührt mehr als ein Bericht und löst auch mehr Unsicherheit aus und Furcht als Berichte über Straftaten, die irgendwo weit weg sind, die irgendwo in der großen Stadt woanders erfolgt sind. Also das beeinflusst eigentlich dann die eigene Kriminalitätsfurcht und die Sorgen davor, selbst Opfer zu werden, nur in geringem Maße. Das heißt, wenn darüber berichtet wird, in Berlin ist jetzt gerade da und da ein großer Einbruch passiert oder ein Mord passiert, verübt worden, dann beeinflusst das eigene Sicherheitsempfinden viel weniger, als wenn man wirklich mitbekommt, in der eigenen Nachbarschaft sind vermehrt Wohnungseinbrüche erfolgt oder am Bahnhof, wo man täglich auch vorbeigeht, hat man wahrgenommen, dass da Menschen ausgeraubt werden oder ähnliche Dinge mehr. Das heißt, davon hängt es sehr stark ab, das kann einfach die eigene Risikowahrnehmung dann beeinflussen. Das ist auch völlig nachvollziehbar.
Gucken wir vielleicht mal auf einzelne Delikte. Vielleicht haben Sie nicht immer die perfekten Zahlen parat, aber dass man zumindest mal so einen Trend hat. Sie sagten schon, die Zahl der Bankraube ist deutlich zurückgegangen, wenn wir mal die letzten 20, 30 Jahre zurückgucken. Wie ist es beispielsweise mit Ladendiebstählen oder auch mit Morden oder auch mit Gewaltkriminalität? Steigt das alles? Geht das alles zurück? Oder mal so, mal so?
Ja, beim Ladendiebstahl zum Beispiel, das ist ja das Massendelikt eigentlich in modernen Gesellschaften, das, wo man leicht sich dann auch eben an Waren bereichern konnte oder kann, auch weiterhin im Prinzip, sodass da massenhaft Tatgelegenheiten ja existieren einfach. Und das hat in den 50er, 60er Jahren deutlich zugenommen in modernen Gesellschaften. Es liegt schlicht und ergreifend daran, dass da, seitdem wir eben diese großen Selbstbedienungsläden haben, die großen Kaufhäuser, vom alten Tante-Emma-Laden, wo es sehr viel schwieriger war, sich mit entsprechenden Gütern da solche zu stehlen. Also das hat in der Zeit deutlich zugenommen.
Also Gelegenheit macht Diebe, wie es so schön heißt.
Natürlich, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil wenn wir Straftaten erklären wollen, brauchen wir immer einen motivierten Täter, der dazu bereit ist, dass die Gelegenheit zu ergreifen, aber wir brauchen dann tatsächlich auch erstmal diese Tatgelegenheiten. Und wenn wir diese Gesamttrends oder von Fallaufkommen betrachten, dann ist ein wichtiger Puzzleteil zur Erklärung dieser Trends und Entwicklung tatsächlich sich anzuschauen, haben sich die Gelegenheiten zu diesen Taten einfach deutlich verändert. Und das war eben so in den 50er, 60er, 70er Jahren, dass Ladendiebstähle deutlich zugenommen haben und dass das Massenkriminalitätsphänomen geworden sind. Das hat aber wirklich seit den 90er Jahren deutlich abgenommen, der Ladendiebstahl.
Da kann man jetzt durch technische Sicherungssysteme
man kann darüber nachdenken, ob auch da dann einfach eine bessere Sicherung eingekehrt ist. Wir hatten das eben am Beispiel der Autos schon angesprochen, dass die besser gegen Diebstähle gesichert sind mit Wegfahrsperren und anderem mehr. Man kann sich ja dann aber auch überlegen, ob einfach vielleicht ein Markt gesättigt war bei den Pkw, dass da quasi die Nachfrage nach gestohlenen Pkw in den entsprechenden Abnahmeländern, wo die hin verschoben wurden, dann in der Form nicht mehr ganz so bestand. Bei den Ladendiebstählen, ja, sicherlich eine bessere Sicherung, bessere Sicherungsmechanismen an den Kassen, mehr Kontrolle wahrgenommen durch die potenziellen Täter. Das kann dazu beigetragen haben. Man kann sich auch vorstellen, dass vielleicht auch eine wirtschaftliche Gesamtlage da ein bisschen einen Einfluss gehabt haben kann. Wir hatten sicherlich ja eher eine gewisse Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse seit den 90er Jahren über die 2000er, 2010er Jahre etwa. Wir haben natürlich weiterhin einen gewissen Teil der Gesellschaft und auch zuletzt wieder eher zunehmenden Teil der Gesellschaft, der tatsächlich auch in Armutslagen lebt. Arbeitslosenquoten sind tendenziell in der Zeit aber rückläufig gewesen. Aber es bleibt immer ein Stück weit spekulativ, wo wirklich die konkreten Ursachen dafür auszumachen sind, dass solche Gesamtfallzahlen sich nach oben und nach unten bewegt haben. Aber am Beispiel Ladendiebstahl, wirklich, das ist deutlich seltener geworden.
Gewaltkriminalität, Raub oder auch Mord, wie haben sich diese Zahlen entwickelt?
Genau, auch Raub. Auch beim Raub ist es so gewesen, das ist ja ein Delikt, was wirklich vielleicht auch besonders Ängste auslöst und was Menschen besonders betrifft. Und wenn wir eben drüber gesprochen haben, was sorgt für besonders, was sorgt für besondere Belastungen auch bei denen, die da Opfer dieser Straftaten
werden. Starkes
Unsicherheitsgefühl auch bei denen, die das wahrnehmen. Na, dann sind das natürlich die Delikte, wo auf die eigene Person Gewalt ausgeübt wird, die körperliche Integrität angefasst wird. Aber auch der Wohnungseinbruch ist da ja ein bekanntes oder ein wichtiges Beispiel, das nochmal einen Unterschied macht, ob man bestohlen wird, das Fahrrad wird geklaut, was in der Öffentlichkeit irgendwo stand, in der Stadt irgendwo abgestellt war, oder ob man tatsächlich Opfer eines Wohnungseinbruchsdiebstahls wird und in die eigene Privatsphäre eingedrungen wird. Das hinterlässt deutlich mehr Spuren bei den Betroffenen und löst mehr Ängste und Sorgen aus. Aber wenn wir auf den Raub zurückkommen, wie der sich entwickelt hat, auch das ist ein Beispiel für einen Deliktsbereich, der sich deutlich günstig entwickelt hat. Also da haben wir etwa eine Halbierung der Fallzahlen. Seit den 90er Jahren etwa, auch da wieder in den letzten 2-3 Jahrzehnten, haben wir da tatsächlich eine deutliche Rückentwicklung gehabt bei diesen Delikten. Bei der Gewaltkriminalität allgemein, da kommt ja dann zu Raubdelikten, wo auch eine Gewaltkomponente mit drin steckt, die sozusagen einfache, aber auch schwerere Körperverletzungen dazu, wo Menschen eben auf andere Menschen einschlagen, eintreten, mit Waffen vielleicht auch oder Gegenständen auf andere Menschen einen Angriff verüben. Diese Gewaltdelikte, auch das wellenartig ein Stück weit, aber der Gesamttrend ist auch da eher günstig gewesen tatsächlich. Also auch da bei den gefährlichen, schweren Körperverletzungen hatten wir bis 2015, 16, 17, also bis in den letzten 3, 4, 5 Jahren hinein, hatten wir einen recht kontinuierlich rückläufigen Trend an solchen Phänomenen. Wobei wir natürlich gerade da auch ein großes Dunkelfeld haben, auch gerade bei diesen Delikten. Ne? Kfz-Diebstähle, der Wohnungseinbruch, der wird eigentlich immer angezeigt. Wenn da Opfer werden, Menschen eines solchen Deliktes, die gehen zur Polizei alleine, um schon vielleicht auch bei der Versicherung dann entsprechend Schäden geltend machen zu können, dann müssen sie vorher zur Polizei gehen. Und da geht es ja auch um richtig was dann, wenn ein Auto weg ist zum Beispiel. Bei Körperverletzungen ist die Anzeigequote deutlich geringer, vielleicht so 15-20%, je nachdem, wo man da genau hinschaut, wird da an Fällen angezeigt. Das heißt, vieles wird auch nicht offiziell von der Polizei erfasst und das kann sich natürlich über die Zeit auch verändern. Also diese Statistiken, die muss man auch immer ein Stück weit interpretieren und einordnen. Eine Polizeistatistik gibt auch wirklich nur das her, was die Polizei dann an Fällen gemeldet bekommt aus der Bevölkerung heraus, was sie selber erfassen durch zum Beispiel Drogenkontrollen. Dementsprechend ist es gerade bei den Körperverletzungsdelikten, wenn eine Gesellschaft stärker sensibilisiert ist für Gewalt, dann gehen die Menschen eher zur Polizei und zeigen das an. Davon gehen wir auch aus, dass das in den letzten Jahrzehnten noch hinzugekommen ist. Also wir hatten tatsächlich zuletzt auch rückläufige Fallzahlen bei der Polizei eher bei der Gewalt, jedenfalls bis vor 2-3 Jahren. Und zugleich auch haben wir Hinweise darauf, dass in der Zeit die Sensibilität für Gewalt zugenommen hat und die Menschen auch eher gemeldet haben, sodass wir im Dunkelfeld vielleicht sogar noch einen stärkeren Rückgang hatten an Gewalt. Wenn ich da gesagt habe, in den letzten 1, 2, 3 Jahren haben wir da zumindest mal einen Stopp des Rückgangs dieses Trends bei den Gewaltdelikten. Und dann bezieht sich das im Wesentlichen auf die Polizeistatistik, wo wir tatsächlich nach Corona, auch ein schönes Beispiel übrigens für so eine Phase, in der Gelegenheiten sich einfach deutlich verändert haben. Die Menschen waren durch Lockdowns viel mehr zu Hause, sind nicht im öffentlichen Raum aufeinander getroffen, waren viel weniger abends aus, alkoholisiert aufeinander getroffen, junge Menschen. Das sind ja so die Kontexte, in denen Gewalt im öffentlichen Raum passiert.
Wahrscheinlich auch deutlich weniger Ladendiebstähle, weniger Wohnungseinbrüche, weil die Leute halt alle zu Hause waren.
Genau, da hatten wir eine deutlichen Corona-Delle in den Jahren 2020, 2021, aber auch eben bei Gewaltdelikten. Und wir sehen 2022 in der Polizeistatistik, und das hat durchaus ja für eine gewisse Diskussion und ein Hinsehen gesorgt, sagen wir so, Anfang 2023, als die Zahlen dann vorlagen. Was ist da los? Haben wir etwa vielleicht einen Abenden dieses Rückgangs der Gewalt und gewisse Trends, dass es wieder zunimmt? Wir haben damals sehr genau hingeschaut, wie sich die Zahlen im Vergleich zu dem Vor-Corona-Jahr 2019 verhalten, weil wirklich die Jahre dazwischen einfach nicht so aussagekräftig sind, weil es keine normalen Verhältnisse sozusagen waren. Und dann hatten wir insgesamt in etwa das Level, aber teilweise ging es auch etwas über das hinaus, was wir so 2018, 2019 beobachtet haben. Und das muss man jetzt sehr genau im Blick behalten, was sich da natürlich entwickelt und ob wir da teilweise auch wieder noch verstärkt wieder Anstrengungen unternehmen müssen, damit es da nicht zum problematischen Trend kommt.
Kommen wir mal, auch wenn das sehr summarisch und grob jetzt vielleicht ist, auf die Täter zu sprechen, bei denen mir zumindest immer, was die Masse betrifft, zwei Stichworte einfallen, nämlich A, jung und B, männlich. Stimmt das in dieser Grobheit auch?
Ja, das stimmt absolut. Jung und männlich sind zwei Faktoren, die ganz zentral sind, wenn man beschreiben will, wer von wem Taten verübt werden. Jedenfalls, was so klassische Gewaltkriminalität zum Beispiel angeht. Da muss man jetzt wieder sehr nach den Kriminalitätsphänomenen schauen. Steuerhinterziehungen werden nicht von 18-Jährigen begangen, selten jedenfalls, weil sie einfach nicht in der Lebenssituation sind, dass sie Steuern hinterziehen würden. Aber eben gerade diese klassische Gewaltkriminalität, Raubtaten, auch Diebstähle, die haben schon immer und auch in allen Gesellschaften eben einen Höhepunkt in der Verbreitung, so im späten Jugendalter, im heranwachsenden Alter. Also das ist völlig zutreffend. So beschrieben. Und tatsächlich ist es auch so, dass das männliche Geschlecht deutlich überwiegt bei jedenfalls schweren Gewaltdelikten. Also da muss man auch nochmal genau hinsehen. Die Ladendiebstähle bei 14-Jährigen, das ist ungefähr 50-50. Das machen auch manche Mädchen, genauso wie sich daran manche Jungen dran beteiligen. Da gibt es keine so großen Unterschiede. Aber je schwerer das Delikt wird, je schwerer gerade auch das Gewaltdelikt wird, desto größer wird dann der Geschlechterunterschied. Und dann sind wir doch häufig bei 85-90% Männer, die daran beteiligt sind.
Wenn das Geschlecht beispielsweise eine große Rolle spielt, wie spielen auch andere Dinge eine Rolle, beispielsweise die soziale Herkunft, der Bildungsstand oder auch möglicherweise die Tatsache eigener Gewalterfahrung in der Jugend? Spielt das eine starke Rolle? Bei einzelnen Delikten, ich vermute jetzt mal bei Steuerhinterziehung auch nicht so unbedingt, aber bei diesen Delikten, die ja nun auch häufig in der Öffentlichkeit sehr intensiv wahrgenommen werden, die auch jeden Tag in der Zeitung stehen, sind da auch solche Faktoren wie Bildung und soziale Herkunft wichtig?
Ja, absolut. Kriminalität kann man nicht auf die eine Ursache zurückführen. Und auch die allermeisten jungen Männer begehen ja keine schweren Delikte sozusagen. Auch das ist kein Automatismus, sondern das ist dann eher markiert, dass beim bestimmten Teil daraus dann da eine bestimmte Kriminalitätsdisposition da ist. Aber die hängt natürlich ganz stark damit zusammen, in welchen Verhältnissen diese entsprechenden Menschen, wenn sie intensiv straffällig dann werden im Alter von 16, 18, 20 Jahren, in welchen Verhältnissen sie aufgewachsen sind, welche Erfahrungen sie da machen mussten auch häufig und in welchen aktuellen Lebensumständen sie sind. Also eigentlich ist es immer ein Zusammenspiel aus den aktuellen Lebensumständen, wie belastend die sind oder wie günstig die auch vielleicht sind und wie gut man sozial eingebunden ist und andere Menschen hat, die einen stützen und unterstützen und fördern können und auch eine Kontrolle ausüben und vielleicht abraten davon, bestimmte problematische Dinge zu tun. Aktuelle Lebensumstände auf der einen Seite, aber eben immer auch, wie ist man zu dem geworden, der man ist, in seinen Verhaltensweisen, in seinen Routinen, in seinen auch Denkmustern, dass man zum Beispiel Gewalt dann vielleicht ein Stück weit auch als normal ansieht, mit Gewalt auf eine Provokation zu reagieren und da nicht zurückzuweichen. Und das sind natürlich Dinge, die durch die Sozialisation, wie wir sagen würden, also durch das, was man an Einflüssen hat, Lerneinflüssen hat, in seiner sozialen Umgebung, wird das ganz massiv beeinflusst. Da spielt die Familie eine Rolle, die Erfahrungen, gerade kleine Kinder, ganz, ganz stark. Zunächst einmal ist es durchaus auch das Elternhaus, tatsächlich die Familie. Aber je älter junge Menschen dann werden, desto eher lösen sie sich da ja auch raus. Das ist ja auch gerade ein wesentlicher Bestandteil des Jugendalters, der Aufgaben auch da selbstständig zu werden und auf eigenen Füßen eigene Entscheidungen treffen zu können und Verantwortung übernehmen zu können. Aber das ist eben ein Prozess im Alter von 12, 14, 16 Jahren, im Jugendalter, der auch mit ab und zu auch mit Normbrüchen einhergeht, dieser Prozess, der, wie wir sagen, Normsozialisation, also zu lernen, was richtiges und falsches Verhalten ist, ja, wenn man das so runterbricht. Und ja, dann spielen zunehmend auch Gleichaltrige eine Rolle, und dieses Stichwort falsche Freunde, da ist schon was dran. Also es macht dann eben einen Unterschied, wenn man auf eher konforme andere Jugendliche trifft, die weniger auf dumme Gedanken kommen als andere. Da gibt es Ansteckungsprozesse ganz deutlich, und da gibt es Lernprozesse, dass man sich das von denen abschaut und von denen auch vermittelt bekommt, dass es okay, das zu machen, zieht man mit der Zeit auch mit. Also da, das ist schon, diese Ansteckungseffekte, die gibt es. Ja.
Sie haben ja, ich habe es bei der Moderation gesagt, Herr Walburg, seinerzeit mitgearbeitet an der sogenannten Langzeitstudie, die sich mit, ich glaube, mehreren tausend Jugendlichen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Duisburg beschäftigt hat und deren Aufwachsen und möglicherweise auch kriminelle Karriere oder nicht kriminelle Karriere genau über einen sehr langen Zeitraum beobachtet haben, über mehrere Jahre halt. Wir können jetzt nicht alle Ergebnisse wiederholen, das würde zu weit führen. Was waren denn aus Ihrer Sicht heutzutage die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie, die ja doch vieles ans Licht gefördert hat?
Ja, wir konnten tatsächlich über einen langen Zeitraum beobachten, wann geht es bei jungen Menschen los mit der Straffälligkeit, was begünstigt das auch und wie lange hält das eigentlich an? Das war das Interessante, dass wir eben eine Längsschnittstudie durchführen konnten mit immer den gleichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bis die Ende 20 waren, um wirklich zu sehen, wie vollziehen sich eigentlich diese Delinquenzverläufe? Man spricht häufig auch von kriminellen Karrieren sozusagen. Und das Interessante daran war, es ist natürlich nur ein kleiner Teil der jungen Menschen, die wirklich in intensive Straffälligkeit reinrutschen. Ein größerer Teil, der mal eine leichtere Delikt begeht, das gehört zum Jugendalter ein Stück weit auch dazu, dass mal eine Sachbeschädigung geschieht, dass mal ein kleiner Diebstahl passiert oder auch eine kleine Körperverletzung. Das ist in der Breite durchaus vorhanden. Bei den allermeisten ist das aber natürlich nichts, was sich verstetigt, was dann intensiv wird, sondern die meisten hören damit auch ganz von alleine wieder auf. Wenn wir sagen von alleine, heißt das, die Polizei kriegt da nie was von mit, die Justiz kriegt da nie was von mit, und vielleicht wird das mit den Eltern geregelt, im Freundeskreis, in der Schule wird das aufgearbeitet. Also bei den allermeisten kriegt man das gut in den Griff und gehört ein Stück weit zu diesem Sozialisation, zum Sozialisationsprozess des Selbstständigwerdens dazu und auch zum Risikoverhalten im Jugendalter und so weiter und so fort. Ein kleiner Teil, den konnten wir auch in der Studie deutlich ausmachen, ein kleiner Teil der Jugendlichen, bei denen bleibt es eben nicht nur Episode, sondern da kommt es tatsächlich zu wiederholter, auch schwererer Straffälligkeit, und das teilweise auch über einen längeren Zeitraum hinweg.
Wenn Sie von einem kleinen Teil sprechen, können Sie das quantifizieren? Ist das so 1% oder sind das 5%? Oder?
Es sind tatsächlich eher 5%. Also von allen Jugendlichen kann man sagen, so 4, 5, 6%, die, bei denen das eben nicht
eine Episode bleibt
und nur bei leichteren Delikten bleibt, sondern wo es auch mal zu schwereren Delikten kommt, wo es wiederholt zu Straftaten kommt und wo sich das teilweise auch länger hinzieht, bis sie wieder damit aufhören. Also das sind so etwa, auch das internationale Forschungen, ähnliche Forschungen, die auch schon in den USA früher mal durchgeführt worden sind, da kam man immer auf diese etwa 4, 5, 6% im Jugendalter, die bei denen man von intensiverer Straffälligkeit sprechen kann. Das Interessante dann war allerdings, dass wir beobachten konnten, diese Vorstellung, einmal intensiv straffällig, heißt, man ist ein Leben lang kriminell, einmal kriminell, immer kriminell. Auch das trifft dann aber nicht zu, sondern schon etwa der Hälfte dieser intensiver straffälligen jungen Menschen gelingt es schon während des Jugendalters, so bis 16, 17, 18, eigentlich wieder aus der Kriminalität rauszufinden. Also die Hälfte von denen packen es schon relativ so nach so 2, 3 Jahren und noch während der Jugendzeit. dann bleibt ein kleiner Teil, die andere Hälfte dieser 5-6% etwa, kann man sich vorstellen, bei denen es noch etwas länger anhält, die vielleicht auch noch mitnehmen bis in ihre dritte Lebensdekade mit 20 immer noch in Kriminalität involviert sind. Auch da muss man aber sagen, der Trend geht dann eher raus. Also selbst bei denjenigen, die noch länger dabei sind, bei denen diese Kriminalität wirklich nicht nur eine Episode von ein paar Monaten oder 2-3 Jahren ist, sondern die wirklich über 5-7 Jahre schon dabei waren. Auch bei denen ist es aber so, dass mit dem Älterwerden tendenziell eher Prozesse des Rausfindens aus der Kriminalität erfolgen. Natürlich gibt es auch noch Menschen, die mit 30 Straftaten begehen. Aber das ist wirklich dann nur noch ein kleiner Teil. Das heißt, wir können selbst bei denjenigen, die hochauffällig, hochbelastet sind, spätestens im Übergang zum Erwachsenenalter mit 20, 22, 24 dann doch Abbruchsprozesse, wie wir sagen, feststellen. Und das Interessante ist dann natürlich, sich anzuschauen, was begünstigt das? Was trägt dann dazu bei? Also nicht nur, was trägt dazu bei, warum werden die dann so intensiv straffällig? Warum kommt es überhaupt dazu, dass manche intensiv straffällig werden? Da hatte ich eben so ein bisschen was skizziert. Tatsächlich ungünstige Sozialisationsbedingungen, schlechte Erfahrungen im Elternhaus, mit wenig Zuwendung, mit wenig Bindung an die Eltern, mit teilweise auch Gewalt, die sie erfahren haben von den Eltern, was dann wirklich auch ein Stück weit erlernt und übernommen wird natürlich als Kommunikationsmittel. Und das ist da ein wesentlicher Punkt und mit wenig guter sozialer Einbindung. Einfach, das ist häufig und auch sehr schwierigen und belastenden Lebenserfahrungen, die dann da häufig mit reinspielen. Das wäre für den Weg in die Kriminalität.
Und raus, sind es da auch die Freunde oder ist es die Schule oder ist es der Weg in den Beruf oder ist es auch der Staat, der den, ich würde es jetzt mal salopp formulieren, ihnen kräftig auf die Finger haut und sie sich dann doch überlegen, dass es so nicht weitergeht. Was sind da die ausstiegsbegünstigenden Faktoren?
Ja. Zunächst mal haben wir es allgemein natürlich damit zu tun, dass junge Menschen, also wenn wir wieder in die Breite gucken, jetzt nicht nur die ganz schweren Fälle, in die Breite schauen, dann haben wir es natürlich mit einem Prozess zu tun des Erwachsenwerdens. Man wird vernünftiger. Das kann man sogar auch, das passt ganz gut zu Befunden, die man erst heute ja so richtig hat, zum Beispiel auch der Hirnentwicklung, wo man erkennen kann, ja, sowas wie Selbstkontrolle ist eigentlich erst so mit Anfang Mitte 20 eigentlich entsprechend ausgebildet, in dem Maße, wie man es dann bei Erwachsenen feststellen kann. Und allgemein soziale, körperliche, psychische Reifungsprozesse, die das einfach insgesamt dann begünstigen. Wenn wir jetzt aber speziell bei denjenigen uns das nochmal näher anschauen, die wirklich gravierender straffällig sind, wo das echt zu deren Lebensstil ja dazugehört, dass sie da rausgehen und Gelegenheiten wahrnehmen, um zum Beispiel sich zu schlagen oder auch zu klauen und andere Dinge mehr, wo das wirklich verfestigte Verhaltensmuster sind, auch entsprechende Einstellungen ja vorherrschen, dass das okay ist, so zu machen. Und auch das Selbstbild da ist ja, ich bin halt so einer, der sowas macht, ich bin quasi Gangster oder so. Ja, das geht ja häufig damit einher. Wie wird es aufgebrochen? Ganz stark begünstigt wird das dann tatsächlich auch davon, dass sich deren soziale Bindungen ändern. Was passiert da ja denn mit 18, 20? Da ist man nicht mehr unbedingt in den gleichen Kreisen unterwegs. Da gehen andere dann in die Berufe hinein, in die Ausbildungen hinein, da verändern sich Freundeskreise. Und tatsächlich spielt das dann eine Rolle, wenn man da eine neue soziale Bindung knüpft an Leute, die anders ticken. Aber ganz wichtig durchaus auch, wenn man diejenigen, denen es gelingt oder die man auch dabei gut unterstützen kann, dass sie eben zum Beispiel Möglichkeiten wahrnehmen, dann einen Job aufzunehmen, einen Beruf aufzunehmen, dann wird das einfach irgendwann uninteressanter und unattraktiver, weiterhin Blödsinn zu machen, das zu riskieren, aufs Spiel zu setzen, weiter Straftaten zu begehen. Die Partnerin, auch das spielt nicht selten eine Rolle. Also das heißt, wenn man dann doch jemand findet mit 18, 20, 22, eine feste Freundin, vielleicht eine Frau, die häufig sind es ja eher Männer bei den Intensivtätern und es geht um diese Konstellation dann im Regelfall, auch das kann stabilisieren und kann Denkanstöße liefern letztlich. Es geht dann häufig ja auch darum, dass sich da was ändern muss im Selbstbild, in der Wahrnehmung, was eigentlich richtig und falsch ist und wo man eigentlich hin will in seinem Leben sozusagen. Und das kann angestoßen werden eben durch neue Beziehungen, durch eine Partnerschaft, durch Möglichkeiten, die sich dann doch auftun, ein konformes Leben zu bestreiten. Am Ende der Wunsch dann doch irgendwie ein stabiles Leben führen zu können und am Ende auch mal Familie zu haben
und ohne ständig verfolgt zu werden.
Den Stress zu haben sozusagen. Ist auch mit hohem Stress dann verbunden. Und wenn Sie fragen nach dem Beitrag, den dann Strafverfolgung da leisten kann und muss, ein gewisser Teil passiert einfach tatsächlich eher aus sich heraus und man darf sich nicht nicht tatsächlich zu viel erwarten, dann auch von einer Androhung von Strafen und einer Vollstreckung von Strafen. Wir wissen zum Beispiel gerade, also aus gutem Grund überlegt man sich sehr gut, ob man einen 16- oder 18-jährigen Menschen, der intensiv straffällig ist, wirklich ins Gefängnis steckt. Weil wir wissen, dass diese Entwicklung raus aus der Kriminalität bei jemandem, der mit 16, 17 für 2-3 Jahre in ein Gefängnis reinkommt, in ein Jugendgefängnis, wo er nur auf andere junge Menschen trifft, die ähnlich ticken und ähnliche Ideen haben und Vorstellungen haben. Und wo man tatsächlich ja erstmal rausgerissen ist aus allen Möglichkeiten, autonom sich zu entwickeln, einen Platz in der Gesellschaft zu finden, total fremdbestimmt ist. Also mit all diesen Schattenseiten des Gefängnisses, auch die Gewalt, die dann teilweise da erlebt wird. Also das ist ein hochproblematisches Umfeld, in dem man sich eben nicht gut und leicht entwickeln kann. Am Ende geht es ja darum, die jungen Menschen dabei zu unterstützen, dass sie selbstständig einen Platz in der Gesellschaft finden, wo sie nicht mehr Straftaten begehen, ohne dass sie eben Straftaten begehen und andere schädigen. Und das zu erlernen in dieser sehr künstlichen und schwierigen Umgebung des Gefängnisses ist sehr problematisch. Man wird auf das Gefängnis nicht in allen Fällen verzichten können. Man verzichtet auch nicht darauf. Bei schwersten Delikten, man geht es um Opferschutz dann auch. Wenn jemand akut wirklich auf der Straße immer wieder schwere Gewalttaten begeht, dann wird man da auch eine Grenze ziehen müssen und wird aus Sicherungserwägungen sozusagen.
Ja, ich denke auch so oft mit Blick auf die Bevölkerung, die möglicherweise auch erwartet, dass manche, die sich ständig was zu Schulden kommen lassen, einfach mal aus dem Verkehr gezogen werden. Oder ist das jetzt zu schlicht gedacht?
Das würde man im Jugendstrafrecht nicht in den Vordergrund stellen. Da ist ja auch tatsächlich das gesellschaftliche Verständnis dafür oder sagen wir so, das ist dann eher ausgeprägt bei einem jüngeren Menschen sicherlich noch zu sagen, der ist Kind seiner Umgebung, seiner Einflüsse und wir versuchen ihm eine Chance zu geben, dass er sich gut entwickelt. Da ist größerer Spielraum gesellschaftlich sicherlich oder dafür müssen wir jedenfalls werben oder sollten wir jedenfalls werben, denn man muss tatsächlich auch immer sagen, das muss man abwägen. Wenn wir wissen, dass sich im Grunde der Weg raus aus der Kriminalität eher erschwert durch einen Gefängnisaufenthalt, jedenfalls wenn wir doch Anhaltspunkte haben, dann in der konkreten Situation vor Gericht, dass es auch Wege außerhalb geben kann, wo sich vielleicht gerade manches stabilisiert hat oder so, dann muss man sich sehr gut überlegen, ob man nur mit Blick auf quasi eventuelle Bedürfnisse, der muss aber jetzt ins Gefängnis, das dann trotzdem durchzieht sozusagen und damit vielleicht sogar Türen eher wieder zumacht und Entwicklungen, so sie es denn gibt, die gibt es eben häufig dann auch durchaus positive, dass man die dann eher wieder erschwert. Das heißt, das muss man sehr genau abwägen. Aber natürlich, es gibt die Möglichkeit, gerade bei schwersten Delikten, wenn wir denn über die sehr seltenen, aber schwersten Delikte sprechen, über Mordtaten, die wirklich auch bei jungen Menschen doch Gottlob selten sind, aber und sehr selten sind. Es ist nicht das Typische. Aber wenn es denn passiert, da ist natürlich ein gesellschaftliches Bedürfnis da und in Rechnung zu stellen, mit dem muss ein Justizsystem dann auch umgehen, danach, dass man darauf auch adäquat reagiert und da deutlich markiert ist, dass das was ist, was nicht akzeptiert werden kann.
Ein großes anderes Feld, was auch immer wieder für große Diskussionen sorgt und Aufmerksamkeit, ist der oft auch hitzig diskutierte Zusammenhang von Ausländern und Kriminalität. Eine ihrer Publikationen trägt den Titel Migration und Kriminalität, komplexe Zusammenhänge und differenzierte Befunde. Bevor wir auf das ein oder andere Detail zu sprechen kommen, wie sehr ist die Öffentlichkeit Ihrer Einschätzung nach überhaupt daran interessiert, das Thema Migration und Kriminalität differenziert zu betrachten? Oder glauben Sie, dass sich manche Menschen auch einfach eine einfache Erklärung wünschen und deswegen diesen Reflex ausüben?
Ich glaube eigentlich, die allermeisten Menschen, wenn man ein bisschen ins Gespräch kommt, sind immer an einer differenzierten und möglichst klugen und richtigen und akkuraten Einschätzung interessiert und sind eigentlich nicht zufrieden mit Parolen sozusagen. Also ich glaube, das würde man völlig unterschätzen. Deswegen lohnt sich, glaube ich, absolut jeder Versuch über Dinge offen und aber auch eben auch differenziert zu sprechen. Aber natürlich gibt es Zuspitzungen, gibt es auch Akteure, die da gerade bei dem Thema Migration und Kriminalität sehr stark vereinfachen und pauschalisieren und skandalisieren. Und dagegen ist nur schwer anzuhalten. Und da hat sicherlich die neueren Kommunikationsformen, Social Media, tragen da sicherlich ein Stück weit dazu bei, dass da sehr sehr grobschlächtig diskutiert wird und dass teilweise auch wirklich ja gezielt mit auch Desinformation getrieben wird, um Gesellschaft in Erregung zu setzen, um damit politische Geländegewinne zu machen. Also das beobachtet man sicherlich in dem Bereich ganz besonders stark. Aber umso mehr ist es da wichtig, sich das genau anzuschauen. Und im Zweifel sind dann einfache Wahrheiten dann doch komplexer, wenn man sich das eben auch wissenschaftlich anschaut.
Ist es denn Ihrer Einschätzung nach richtig, dieses Thema auch intensiv, ich betone das extra, zu besprechen? Oder macht man es damit erst zu einem Thema, was den Sachverhalt einfach gar nicht gerecht wird?
Ja, ja. Das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem man da steht. Man macht es, wenn man sich überlegt, welche Bedeutung hat jetzt ein Migrationserfahrung in der Familie oder eine eigene Migrations- oder Fluchterfahrung als Ursache für Kriminalität, dann spielt das manchmal in den Lebensweg und die Lebensgeschichte von Menschen mit rein, aber es ist natürlich nicht die zentrale Ursache. Über die Ursachen haben wir eben ja schon ein bisschen gesprochen. Das sind ja die konkreten Lebenserfahrungen und Umstände, das sind ja die Ursachen für Kriminalität und nicht eine Migrationsgeschichte als solche. Sodass, wenn man das jetzt sehr stark macht und alles nur durch die Migrationsbrille diskutiert, dann erweckt man so ein bisschen den Eindruck, als sei das der zentrale Umstand und man ethnisiert damit ein soziales Problem, Kriminalität, was eben sehr viele vielfältige soziale Ursachen hat. Also das ist problematisch und ich würde allerdings nicht sagen, dass die Wissenschaft tatsächlich jetzt da ein wesentliches Problem ist, wenn sie das dann untersucht und auch öffentlich teilweise manchmal ja kommuniziert darüber, sondern ich würde schon die Hoffnung weiterhin haben, dass das eher zu einer gewissen Versachlichung der Debatte beitragen kann. Ob es das hat am Ende, ist nicht nur in der Hand der Wissenschaft. Aber da sehr pauschale Vorstellungen, ein bisschen zu rassistischen Vorstellungen, die es da ja wirklich auch gibt und die da artikuliert werden, die gibt es ohnehin. Und insofern ist es besser, dann sich sinnvoll damit auseinandersetzen. Und ich würde zum Beispiel auch sagen, wenn wir jetzt über den Flüchtlingszuzug der letzten Jahre gesprochen haben und man hatte da Vorfälle, dass da auch manche Kriminalitätsfälle waren, wenn da eine Polizeibehörde sich auch hingestellt hat und da offen zu kommuniziert hat, ja, wir haben und einordnet und sagt, ja, wir hatten die und die Entwicklung, wir haben vorher die Fälle gehabt, jetzt haben wir da ein paar neue Fälle und wir haben aber auch folgende Ideen, wie wir damit jetzt künftig umgehen. Dann ist es besser, darüber so zu kommunizieren und auch offen darüber zu kommunizieren, als
als es auch zu verschweigen, weil
zu
das
verschweigen möglicherweise oder da herumzudrucksen.
Vorbehalte genau. In der Bevölkerung ja, eher stärker werden.
Genau.
Eines der Anlässe dieser zum Teil hitzigen Debatte, einer, wie gesagt, war sicherlich die Öffnung der deutschen Grenzen im Jahr 2015. Die berühmten Verhältnisse an der Grenze zu Österreich, wo Angela Merkel damals die Grenzen hat öffnen lassen. Gab es denn tatsächlich danach einen relevanten Anstieg von Ausländerkriminalität? Dieser Zusammenhang wird ja häufig kolportiert. Stimmt er oder stimmt er nicht?
Genau. Manche würden hier eher davon sprechen, dass die Grenzen nicht geschlossen wurden und dass das die Entscheidung war. Wir hatten ja nun mal offene Grenzen, aber da sind wir in einem etwas spitzfindigen, begrifflichen Bereich. In der Tat, das war die große Frage. Zunächst einmal sind damals einfach, das muss man sehen, in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen gekommen. Und mehr Menschen heißt zunächst einmal auch ein Stück weit mehr Kriminalität, jedenfalls aus dieser Gruppe der Menschen heraus. Also wir haben eine deutliche Zunahme an Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in kurzer Zeit bekommen nach Deutschland. Wenn man sich dann die Merkmale anschaut, die diese Gruppe gerade 2015, 16 dann aufwiesen, das waren häufig junge Männer. Es war nicht ganz so, wie teilweise damals dargestellt worden ist, auch von manchen Politikern, da kommen ja 80-90% junge Männer. Nein, so viele waren es nicht, aber es war doch ein Drittel. Also fast 34% waren es, glaube ich, 16- bis 29-jährige Männer an allen Asylantragstellern in den Jahren 2015, 16, 34% junge Männer, die kriminalstatistisch eben besonders relevant sind. In der Gesamtbevölkerung, in der deutschen Bevölkerung sind es 8%. Also 8% junge Männer in der Gesamtbevölkerung, 34% bei den Geflüchteten, die damals gekommen sind. Das sind schon viermal mehr. Und es sind eben sehr viel weniger Menschen umgekehrt gekommen, Seniorinnen oder kleine Kinder, und die kriminalstatistisch
sind. Sodass das statistisch schon sehr viel wahrscheinlicher ist.
Da würde man allein aus dem Grund sagen, ja, da ist ein bisschen was im Busch. Und wenn wir jetzt uns anschauen, wie hat sich die Kriminalität seitdem entwickelt, dann muss man sagen, wir waren ja damals in dieser Phase oder auch heute noch eigentlich, dass wir eher rückläufige Gesamttrends hatten. Und dieser rückläufige Gesamttrend, ja, dann kam eine Gruppe hinzu, die bestimmte Risikomerkmale aufwies, die diesen Gesamttrend nicht hat umkehren können. Wir leben weiterhin in sehr stabilen Verhältnissen. Also was manchmal so dargestellt wird, ist, seitdem haben wir eine massive Zunahme insgesamt an Gewaltkriminalität in der Gesellschaft. Das stimmt so nicht. Aber klar, umgekehrt stimmt eben auch, diese Gruppe wies Merkmale auf, die zum Teil auch kriminalitätsbegünstigend sind. Es waren eben mehr junge Männer als in der Gesamtbevölkerung. Das war übrigens auch ein Unterschied zur Flüchtlingszuwanderung zum Beispiel in den 90er Jahren vom Balkan damals. Damals sind anteilig waren es viel weniger oder deutlich weniger junge Männer und kamen ja weitere Umstände hinzu jetzt aktuell. Doch viele junge Menschen, die in dieser sensiblen Phase des Erwachsenwerdens sind, wo man seinen Platz, seine Persönlichkeit entwickeln muss, seinen Platz in der Gesellschaft finden muss und das ohne soziale Einbindung. Die kamen dann häufig auf eigene Faust, diese unbegleiteten jungen Menschen, gibt es auch heute weiterhin welche, die kommen und die natürlich in einer ganz sensiblen Phase sind, auch für Kriminalitätsrisiken sensiblen Phase sind und häufig dann eben, das kommt dann hinzu, ohne soziale Einbindung, also ohne Familie und hier erstmal vielleicht andere junge Geflüchtete, mit denen sie unterwegs sind, aber eben die auch selbst erstmal einen Platz finden müssen, ankommen müssen, Fuß fassen müssen. Also das sind schon herausfordernde Umstände. Und ja, vielleicht ein weiterer Punkt, den man da noch besonders beobachten konnte in dieser Gruppe, ja, ein Teil bringt auch Gewalterfahrungen mit, die man so häufig, ja, bei den allermeisten Menschen, die hierzulande aufgewachsen sind, in doch eher stabilen Verhältnissen, dann häufig nicht hat machen müssen. Also die Belastungen, die da teilweise gemacht worden sind, mit Gewalt, die man beobachtet und erlebt hat und selbst erfahren hat, im Herkunftsland, in kriegerischen Auseinandersetzungen, in brutalen Diktaturen, aber auch auf der Flucht, in Flüchtlingslagern, was man da an Erlebnissen hatte, häufig, das sind Risikofaktoren. Die allermeisten werden deshalb nicht unbedingt selber straffällig und schwer gewalttätig, aber das sind doch Faktoren, die das Risiko zu Gewalttaten ein Stück weit beeinflussen und mit erhöhen. Also man darf auch da nicht pauschalisieren. Nur weil man schlimme Dinge erlebt hat, sind nicht alle behandlungsbedürftig traumatisiert. Aber der Anteil der Traumatisierten ist deutlich höher als der Gesamtbevölkerung. Halt, ne? Der ist da in dieser Gruppe. Und auch nicht alle, die solche schweren Belastungen haben, werden deswegen selbst gewalttätig. Aber das Risiko ist damit ein Stück weit erhöht. Also da kommen verschiedene Punkte zusammen, die dann schon erklären können, warum diese Gruppe etwas höher belastet ist mit Delikten, also auch wieder nicht mit der Steuerhinterziehung. Junge Geflüchtete begehen keine Steuern, aber mit Gewaltdelikten zumal, auch mit Diebstählen, die Raten dann erscheinen lassen als in der Durchschnittsbevölkerung, in der sonstigen Bevölkerung.
Sie sprachen gerade, Herr Walburg, dass das viele auch alleine gekommen sind und macht es eigentlich auch in Sachen Hilfsangebote an Flüchtlinge oder auch Prävention auch schwierig, an diese Menschen ranzukommen, die ja eben nicht so sozial eingebunden sind, sofort zumindest nicht, in Sportvereine, in Familien, in Kirchengemeinden, wie auch immer. Also kommt man an die Leute schlicht und einfach schwerer ran?
Ja, es waren damals auch gerade dann sehr viele junge Menschen in sehr kurzer Zeit, die gekommen sind auf einmal und die lebten, das wissen wir alle, wir erinnern uns auch alle, in diesen überfüllten Aufnahmeeinrichtungen. Auch das ist nochmal gewaltbegünstigend gewesen da am Anfang. Und wenn sie dann da sehr lange untergebracht sind, dann Frustration entsteht. Das sind weitere erschwerende Umstände. Ja, und die alle gut zu versorgen, die alle gut einzubinden, da stoßen auch Systeme an Grenzen. Ne? Wir haben natürlich eine sehr gute Arbeit ja auch gehabt von den staatlichen Akteuren, von der Jugendhilfe, die da
auch viele sich wirklich private bemüht. Initiativen.
Und dann auch viele Ehrenamtliche. Das hat sicherlich manche Risiken dann geholfen einzufangen und einzudämmen. Da ein großes ehrenamtliches Engagement, einfach menschliche Kontakte herzustellen, die Leute an die Hand zu nehmen und Kontakte zur Gesellschaft herzustellen und dann auch Wege zu öffnen in die Gesellschaften hinein. Aber natürlich stieß das an Grenzen. Nicht alle konnte man ganz perfekt erreichen. Nicht alle viele haben gut Fuß gefasst. Wir wissen ja auch von den Männern, die 15, 16 zugewandert sind, immerhin doch etwa 2/3, 70% arbeiten heute, sind in den Beruf reingekommen, in der einen oder anderen Form. Also man muss auch da wieder sagen, die überwiegende Mehrzahl, da hat das ja mehr oder weniger auch gut funktioniert, aber wir haben da einen gewissen Teil, der sich schwerer getan hat mit dem Fußfassen, sei es, weil sie mehr Belastungen auch mitgebracht haben, sei es, weil sie besonders ungünstige Perspektiven hier haben, das kommt dann auch hinzu. Wir haben ja da mit einem Teil von jungen Menschen auch zu tun gehabt, die hier keine Aussicht auf Anerkennung haben, auf einen gesicherten Status. Und dann ist das mit der Einbindung ja schon schwierig. Das sagen auch Jugendsozialarbeiter, ja, wir arbeiten mit diesen jungen Menschen, wenn wir denen aber Perspektiven aufzeigen wollen, guck mal, da könntest du hinkommen, da könntest du dir was aufbauen. Das wäre doch sozusagen ein Weg auch aus vielleicht problematischen Verhaltensweisen. Aber wenn man da wenig anzubieten hat, weil man eigentlich sagen muss, du hast hier eigentlich keine Zukunft, du kriegst hier keinen legalen Aufenthalt, du bist abgelehnt, du bist vielleicht schon abgelehnt und man lebt dann doch am Rande der Gesellschaft und kann da wenig Möglichkeiten. Aber die Verlockung oder der Anreiz, dann wieder zurückzugehen, als vielleicht jemand, der gescheitert ist, in dem Sinne, als gescheitert wahrgenommen wird im Selbstbild oder im Bild der Herkunfts Community, der ist dann auch sehr gering und dann haben wir da eine besondere Problembelastung oder nochmal eine besondere Problemgruppe, wo es auch keine einfachen Antworten für gibt, muss man sagen.
Wann immer es zu solchen Wellen kommt oder auch zu großen Diskussionen, ist ja der Ruf nach härteren Strafen meist sofort am nächsten Tag auch sehr laut zu vernehmen. Wie denken Sie darüber? Wir haben gerade schon so ein bisschen was gehört von Ihnen, auch zum Thema Inhaftierung. Das ist durchaus problematisch. Es gibt ja auch Länder wie die USA, die deutlich mehr Inhaftierte haben, wo man aber auch nicht das Gefühl hat, dass das in Sachen Kriminalitätsentwicklung das gelobte Land ist, eher das Gegenteil. Aber es gibt ja vielleicht noch andere Formen, wie zum Beispiel Geldstrafen oder auch Sozialstunden. Also gibt es auch Sanktionsmöglichkeiten des Staates, wo Sie sagen, die wirken eigentlich besser, zumindest bei diesen großen Gruppen, über die wir uns heute schon viel unterhalten haben, jung, männlich und problematisch möglicherweise. Was wirkt da am meisten?
Ja, gerade im Jugendstrafrecht haben wir ja ein ganz breites Spektrum an Reaktionsmöglichkeiten. Das ist ja anders als im Erwachsenenstrafrecht, da haben wir die beiden Hauptstrafen, die man so kennt, Gefängnisstrafen und Geldstrafen. Und gerade bei jungen Menschen ist ja relativ einleuchtend, dass es da wenig Sinn macht, eine Geldstrafe zu verhängen, wenn die keine eigenen Einkommen haben, dann führt man sie vielleicht nur in eine Verschuldung hinein, bewirkt damit vielleicht sogar eher das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte, und dann werden noch mehr Diebstähle begangen oder das wird von den Eltern gezahlt. Also das ist da nicht sehr produktiv, und auch Gefängnisstrafen haben erhebliche Nachteile, weil das eben ein sehr belastendes Umfeld ist, zunächst einmal für einen jungen Menschen, und kein entwicklungsförderliches Umfeld ist. Und zum Erlernen von prosozialen Verhaltensweisen und sich einfindens in eine Gesellschaft in der geschlossenen Institution des Gefängnisses, sind sehr schwierige Rahmenbedingungen. Wie gesagt, man wird darauf nicht komplett verzichten können, gerade bei schweren Gewalttaten und bei erheblichen Gefährdungen von potenziellen Opfern. Aber man muss sich das sehr genau in jedem Einzelfall überlegen, ob es nicht bessere Möglichkeiten gibt. Und naja, sowohl im Strafvollzug, aber eben insbesondere auch außerhalb, ambulant, wie wir da sagen, gibt es verschiedene Maßnahmen und Möglichkeiten, auf junge Täter einzuwirken. Dass man Anti-Gewalt-Trainings durchführt. Da geht es darum, dass man eingeschliffene Verhaltensmuster aufbricht, dass man einübt, dass man in bestimmten Situationen nicht gleich austickt und nicht gleich zuschlägt und dass man cool bleibt und sich vielleicht andere Dinge überlegt, als vielleicht auch Stärke zu demonstrieren, auch so Einstellungen zu Gewalt dann aufzubrechen, dass man vielleicht, ne, wir können es gerade bei jungen Gewalttätern häufig beobachten, dass die so eine Vorstellung haben: Ich als junger Mann, ich muss Stärke beweisen, sonst bin ich kein echter, starker junger Mann, und ich muss meine Männlichkeit hier auch durch Stärke und Gewaltausübung unter Beweis stellen, und sonst verliere ich vielleicht auch meine Anerkennung in meinem Freundeskreis. Und da sind wir wieder bei der Bedeutung auch der delinquenten Peergruppen, der Freundeskreise, die das alles befördern, mit problematischen Dynamiken. Und das aufzubrechen, das ist ja das Entscheidende, also daran zu arbeiten, und das geht mit guter pädagogischer Arbeit, das geht außerhalb, in Maßnahmen, in Programmen, und auch wenn man dann sagt, in einzelnen Fällen kann man aufs Gefängnis nicht völlig verzichten, auch da muss dann mit diesen entsprechenden Menschen ja gearbeitet werden, wenn man das Ziel hat, und sie kommen irgendwann wieder raus, nach 2, 3, 4, 5 Jahren, wie auch immer, und das Ziel muss ja sein, das ist auch der Auftrag des Strafvollzuges, ja dann dafür zu sorgen, dass sie möglichst danach ein Leben führen können, ohne Straftaten zu begehen, der Resozialisierungsauftrag, und deswegen muss man da ganz stark daran arbeiten, dass sie soziale Kompetenzen erwerben, mit Konfliktlagen besser umgehen, gewaltlos umgehen, Einstellungen zu Gewalt aufbrechen, Verhaltensmuster, aber eben auch, daran arbeitet man dann ja auch eben, Möglichkeiten des besseren sozialen Fußfassens, Ausbildung, das zu fördern, zu unterstützen und da neue Wege und zu eröffnen. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Man muss sich das allerdings auch immer klar sein, es gibt da nicht das eine Allheilmittel, was sehr schnell alle Probleme löst. Wenn man sich überlegt, ein junger Mensch, der intensiv straffällig ist, der das schon wirklich eingeschliffen immer wieder macht und eine hohe Belastung hat. Wir sprechen hier wirklich über junge Menschen, die ja teilweise wirklich das oft machen, mit 50, 60, 70 Taten im Jahr, also das wirklich zum Alltag ein Stück weit dazugehört. Und das dann aufzubrechen, solche eingeschliffenen Verhaltensmuster und auch Selbstbilder und Wertvorstellungen, das geht nicht über Nacht, das geht auch nicht mit einmal vor Gericht stehen und der Richter sagt einmal, überleg's dir doch mal anders, sondern das sind wirklich Prozesse, die teilweise auch einfach dauern. Pädagogik dauert dann auch einfach ein Stück, und hier besonders dann. Und es ist aber auf jeden Fall erwiesen, dass es besser ist, mit solchen jungen Menschen dann eben zu arbeiten, an ihren Verhaltensmustern, an ihren sozialen Kompetenzen, als es nicht zu tun. Also wenn man diese Programme gut durchführt, dann haben die einen positiven Effekt. Der ist jetzt nicht, wie gesagt, es ist kein Wundermittel. Wenn man jetzt mal ein paar Wochen an so einem Antigewalttraining teilnimmt, ist keine Rückfallquote von 0% nach der Maßnahme, aber es senkt die Rückfallquote doch spürbar. Und insofern gibt es Möglichkeiten, Ansätze, und die sind mit der Zeit auch besser geworden. Die gilt es natürlich aber auch, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, vielleicht institutionell auch vorzuhalten. Da geht es darum, dass die Jugendhilfe hinreichend ausgestattet ist. Das ist in einer Stadt wie Münster sogar ganz gut vergleichbar. In anderen Städten ist es schwieriger teilweise. Aber dass man da wirklich auch in den Gefängnissen, dass man da genug fachliches Personal dafür hat, Psychologen, Sozialarbeiter, die mit diesen Jugendlichen dann arbeiten. Wenn man das schon macht, dann muss man dann auch mit denen da arbeiten, weil sonst werden die Dinge sehr viel schwieriger.
Wir haben heute sehr viel über junge männliche Täter gesprochen. Das ist die Haupttätergruppe. So gesehen lag das auch nahe. Ich würde dennoch mal Sie kurz fragen, wie sieht es mit Mädchen oder jungen Frauen oder auch Frauen überhaupt aus? Gibt es da auch typische, in Anführungsstrichen, Delikte? Wie ist da auch die Quote in den letzten Jahren? Geht das eher zurück? Nimmt das eher zu?
Ja, es ist ja schon immer der Gender Gap, wie man da ausspricht in der Kriminologie, der Geschlechterunterschied bei den Straftaten zwischen Männern und Frauen. Wir hatten es aber schon immer über die Jahrzehnte und eigentlich in allen Gesellschaften, dass wir in den Gefängnissen ganz überwiegend Männer haben. Wir haben 90-95% bei den schweren Delikten und auch im Gefängnis über 95% Männer tatsächlich. Das macht es teilweise auch dann etwas schwer mit der Arbeit mit weiblichen Strafgefangenen, weil das nur so wenige sind, und wenn die wohnortnah mit sozialen Bindungen zur Familie untergebracht werden sollen, stößt man da schnell an Grenzen, weil es eben doch nur eine Handvoll sind in manchen Bundesländern. So, ne? Aber das ist natürlich nur prinzipiell etwas Gutes, dass wir als Gesellschaft mit so wenig Inhaftierung da offenkundig auskommen und dass das so selten ist, dass das erforderlich ist in der Gruppe. Ja, es gibt bestimmte Deliktsfelder, da sind die Unterschiede nicht so groß. Ich hatte eben schon das Beispiel des Ladendiebstahls benannt, bei jungen Mädchen. Allgemein so im Alter von 13, 14 sind die Unterschiede nicht ganz so groß, die werden danach wieder größer. Das liegt wiederum daran, dass Mädchen einfach sich schneller dann entwickeln und schneller diese Pubertät hinter sich lassen, erwachsen werden, während Jungs da tendenziell was länger brauchen. Das heißt, der Ausstieg aus der Kriminalität, von dem ich eben ja schon ein bisschen sprach, den man da tendenziell beobachten kann mit dem Älterwerden, das geht bei Mädchen schneller und Frauen. Das kann man dazu sagen. Die Ursachen allerdings, also wir haben auch, und das darf man natürlich nicht hinten runterfallen lassen bei der ganzen Betrachtung, wir haben eben manchmal auch weibliche Täterinnen, auch bei schweren Delikten, auch bei intensiver Straffälligkeit sind sicherlich auch 10-20% eben Frauen, junge Frauen, Mädchen. Was die Ursachen angeht, ob das dann gänzlich, also die Frage, die man sich dann ja stellen kann, ist es bei denen dann ähnlich, die Erklärung auch, warum sie in die Straffähigkeit reinkommen sind. Was man da insgesamt sagen kann, ist, ja, das sind schon ähnliche Erfahrungen, die dann gemacht haben. Auch da problematische Lebenserfahrungen, sehr belastende Lebenserfahrungen, gerade bei denjenigen, die intensiv schwer gewalttätig werden, häufig mit belastenden Familienumständen. Das ist auch da schon ein zentraler Punkt, der da ähnlich ist wie bei den jungen Männern. Offenkundig ist es aber etwas, was bei jungen Frauen dann jedenfalls seltener, weil sie erfahren sowas ja ähnlich häufig insgesamt. Aber offenkundig werden Mädchen, junge Frauen dann eben seltener aufgrund dieser Erfahrungen intensiv straffällig. Ein Teil wird es trotzdem, ein kleiner Teil, aber der ist bei Jungs eben etwas größer, so kann man sich das in etwa vorstellen. Wir haben etwas mehr sicherlich internalisierende, schädigende Verhaltensweisen, sich selbst zu schädigen und so weiter, bei Mädchen möglicherweise dann in Reaktion auf solche Umstände, während bei Jungs das möglicherweise etwas mehr nach außen geht. Also über solche Fragen wird da diskutiert und daran geforscht.
Wissenschaft zeichnet sich ja dadurch auch aus, dass viele einzelne Fächer miteinander arbeiten, die sogenannte Interdisziplinarität. Aber Wissenschaft zeichnet sich eben auch durch Internationalität aus. Ich will auf den Punkt hinaus, schauen Sie auch manchmal in andere Länder und fragen sich, auch die Wissenschaftler hier aus Deutschland, was machen andere Länder anders? Was machen sie möglicherweise besser? Was machen sie schlechter? Gibt es da einen Austausch? Und das führt natürlich zu dem Punkt, in welchem Land läuft das mit Kriminalitätsentwicklung und Gegenentwicklung vielleicht auch besser als in Deutschland?
Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Kriminologie, wie alle anderen Sozial- und Verhaltenswissenschaften auch. Man beobachtet menschliches Verhalten, man beobachtet den Umgang mit dieser Kriminalität durch die Gesellschaften und schaut sich da auch verschiedene Gesellschaften an, die Verhältnisse und Entwicklungen in verschiedenen Gesellschaften und kann auch ganz viel daraus lernen, wenn man vergleichende Analysen anstellt, absolut. Und auch vergleichende Analysen zum Beispiel der Kriminaljustizsysteme, welche Sanktionsformen gibt es da und welche Präventionsansätze gibt es vielleicht im Ausland. Natürlich, da gibt es viel Austausch, da gibt es viel auch Zusammenarbeit unter Forschenden und auch vergleichende Forschung, aus der man unheimlich viel lernen und ziehen kann. Und auch positive Impulse, die dann wiederum aus dem Ausland kommen und die dann übernommen werden. Insofern, ja, das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt. Insgesamt kann man dazu vielleicht sagen, wir haben historisch momentan eben tendenziell eher eine günstige Entwicklung gehabt, gerade auch wenn wir über, um das Beispiel nochmal dabei herauszugreifen, Jugendgewalt, die ist tatsächlich ja in den letzten, auch da 20 Jahren in etwa, hatte sich deutlich zurückentwickelt. Also das liegt nicht nur daran, dass wir einfach weniger junge Menschen heutzutage haben durch den demografischen Wandel, sondern es ist auch pro Kopf einfach unter den Jugendlichen ist das so bis 2015, 16 von 2000, 2005 an deutlich zurückgegangen, hat sich teilweise halbiert, die Verbreitung von Gewalt. Und wenn man sich da anschaut, wodurch wurde das begünstigt, dann ist das Interessante eben, wir haben diesen Rückgang auch in den Niederlanden gehabt, auch in anderen westeuropäischen Ländern, wo man das vergleichend untersuchen kann, gehabt. Und dann kann es ja eigentlich nicht nur an einem Umstand liegen, der jetzt speziell Deutschland betrifft, sondern das scheint ja eher so Makrotrends zu sein oder allgemeine Trends zu sein. Was man da insgesamt sagen kann, ist, ja, die Akzeptanz von Gewalt ist überall weiter zurückgegangen. Zum Beispiel die Gewalt durch Eltern im Elternhaus, das hat sich tendenziell in der Zeit dann weiter günstig entwickelt, ist weiter zurückgedrängt worden. Andere Dinge mehr, die man da diskutieren kann. Also man schaut da ins Ausland und schaut, wie sind da Entwicklungen, sind die ganz anders? Nein, da würde ich sagen, grosso modo haben wir eigentlich in westeuropäischen Ländern, die sind einfach dann noch ähnlich strukturiert, auch stark integriert, da haben wir häufig gar nicht ganz andere Trends, während wir in andere Weltgegenden natürlich auch mit ganz anderen gesellschaftlichen Problemen, Herausforderungen und Belastungen zu sprechen haben. Wir haben es natürlich mit Gesellschaften zu tun in Lateinamerika, wo wir zum Beispiel eine deutlich höhere Gewaltbelastung auf den Straßen haben, wo es deutlich häufiger zu Schießereien kommt, zu eine deutlich höhere Mord- und Totschlagsrate. Das ist so ein Indikator zwischen Gesellschaften, den man häufig heranzieht. Der ist einfach da teilweise um das 10, 20, 30, 40-fache sogar höher, als es das in Westeuropa ist. Also insofern, der Blick, wir schauen dann häufig in ähnliche Nachbarländer, etwas untererforscht und etwas wenig im Blick hat man dann häufig aus westlichen Gesellschaften sicherlich nochmal die Verhältnisse, auch sehr heterogenen Verhältnisse in anderen Gegenden der Welt, das vielleicht kurz gesagt. Und wenn wir jetzt schauen, welche Impulse es gibt im Umgang mit Kriminalität, da lohnt sich auf jeden Fall der Blick auf vergleichbare Länder, die vielleicht bessere Ideen haben, um bestimmte Probleme schon besser noch anzugehen. Also wir haben zum Beispiel aktuell, fällt mir jetzt spontan ein, wäre ein Beispiel, wir haben ein Problem in den Gefängnissen immer noch, dass wir einen erheblichen Anteil haben von Menschen, die da eigentlich gar nicht sein dürften, die da eigentlich gar nicht sitzen sollten, weil die haben sehr leichte Straftaten begangen, sind ohne Ticket im Bus gefahren und das wiederholt. Und wenn sie das immer wieder machen, irgendwann gibt es mal keine Geldstrafe mehr oder es gibt noch eine Geldstrafe, sagen wir so. Es gibt dann häufig auch noch eine Geldstrafe, aber ein Teil davon schafft es nicht oder macht es jedenfalls nicht, dass sie die Geldstrafe auch zahlen. Und dann können sie zu einer sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe verdonnert werden. Dann müssen sie eben doch die Haft antreten. Wenn sie dann 30 Tagessätze Geldstrafe hätten zahlen müssen, dann müssen sie eben für 30 Tage ins Gefängnis. Und das ist ein großes Problem in der Praxis, weil die machen wirklich einen erheblichen Anteil der Strafgefangenen aus. Mit denen kann man dabei eigentlich gar nicht groß was machen. Mit denen kann man nicht präventiv resozialisierend arbeiten. Die haben häufig auch Probleme in ihrer Lebensführung, sie haben psychische Probleme, Drogenprobleme, die man da jetzt in den 30 Tagen nicht angehen kann im Gefängnis. Das Gefängnis ist der falsche Ort für diese Menschen. Das passt auch nicht zu der Straftat, die man ihnen vorwirft. Ein leicht kleiner, ganz kleiner Diebstahl oder eben sogenannte Schwarzfahren. Und da gibt es Ideen im Ausland, wie man das besser hinkriegen kann, dass man das verhindert, dass die dann im Knast landen am Ende, weil sie eben es nicht hinkriegen, ihre Geldstrafen zu zahlen. Beispielsweise in Schweden ist es wohl so, dass es da nochmal vorgeschaltet ist, dass ein Gericht nochmal prüfen muss, ob das jetzt Menschen sind, die bewusst und absichtlich, um quasi dem Justizsystem sozusagen das zu hintergehen, das Geld nicht zahlen und wo man dann vielleicht als letzte Konsequenz doch noch diese Ersatzfreiheitsstrafe braucht, ob das solche Fälle sind oder ob das eher Leute sind, die wirklich erhebliche Probleme haben in ihrem Leben, ihr Leben nicht gut auf die Reihe bekommen, große psychische Belastungen auch haben und wo man eigentlich ganz anders unterstützend mit denen jetzt arbeiten muss, weil die zum Beispiel ihre Briefe gar nicht geöffnet haben, wo sie hätten zahlen müssen, wo die Zahlungsaufforderung drin stand. Also das auch besser aufzufangen und zu verhindern, dass die falschen Leute eigentlich im Gefängnis landen. Das wäre so ein Beispiel, was woanders besser institutionalisiert ist. Es gibt in anderen Ländern teilweise auch schon weitergehend alternative Sanktionsformen, auf die man zurückgreift. Ich hatte eben gesagt, im Erwachsenenstrafrecht in Deutschland arbeiten wir immer noch mit dem Gefängnis. Das haben wir in den 60er, 70er Jahren deutlich zurückgedrängt zugunsten der Geldstrafe, weil wir doch festgestellt haben, viele Täter von Eigentumsdelikten, die muss man nicht ins Gefängnis stecken. Das bewirkt mehr Negatives, kostet sehr viel Geld und eigentlich kann man auch mit Geldstrafen da Besseres und mehr bewirken. Aber wir haben darüber hinaus eben ja Ansätze, Überlegungen, gemeinnützige Arbeit, elektronische Hausarrest, überwachter Hausarrest als Alternativen zum Gefängnis tatsächlich, die in manchen Nachbarländern und anderen vergleichbaren Ländern, Gesellschaften schon weiter ausgebaut worden sind, wo man auch in Deutschland sicherlich noch manche Schritte machen könnte. Auch das ist nicht immer ganz Heilmittel, passt auch nicht auf alle Fälle und ist auch keine Wunderlösung sozusagen jetzt, zum Beispiel das Beispiel der gemeinnützigen Arbeit. Es droht dabei auch immer so ein bisschen, dass man Fälle, wo man bisher eigentlich gesagt hat, da reicht jetzt eine Geldstrafe, dann hängt man on top doch noch ein bisschen was drauf an Hausarrest und so weiter, wo man eigentlich sagte, das soll eigentlich dienen der Zurückdrängung der Gefängnisstrafe, aber man weitet damit doch letztlich die Sanktionierung, intensiviert sie damit letztlich doch auch auf ganz andere Gruppen. Also da gibt es Probleme auch, aber wie gesagt, da sind andere Länder im Experimentieren und im auch Anwenden von alternativen Sanktionen schon weiter.
Letzte Frage, Herr Warburg. Es gibt ja auch viele kriminologische Experten. Sie sind einer davon. In vielen Ländern wird dazu geforscht. Nehmen denn die Justiz und auch die Politik ihre Erkenntnisse und ihre Empfehlungen ausreichend zur Kenntnis? Oder sind das so Parallelwelten und man weiß zwar voneinander, aber man profitiert möglicherweise nicht voneinander? Oder haben Sie den Eindruck, dass es zumindest in Deutschland ein gutes Zusammenspiel gibt zwischen Justiz, Politik und auch Wissenschaft in dem Feld?
Da wird man nicht pauschal weder in die eine noch in die andere Richtung das beantworten können. Wünschenswert ist natürlich aus Sicht von Wissenschaft immer eine evidenzbasierte Kriminalpolitik, wo man sich sehr stark dann auch daran orientiert, welche Erkenntnisse man da aus der Forschung zu hat. Wie wirken bestimmte Sanktionen? Was bringt es? Welche Ideen könnte man sonst noch so haben? Also da würde man sich das sehr stark wünschen. Vieles ist sicherlich in der Praxis, wird aufgegriffen und ist sehr eng verzahnt. Also was die Arbeit im Strafvollzug angeht, da gibt es auch begleitende Forschung zu. Und da ist viel Austausch auch mit Wissenschaft und da passiert schon sehr viel. Da ist eher die Herausforderung, dass man nicht hinreichend das auch hinterlegt mit Stellen, dass man das also nicht gut institutionalisiert, dass wir im Strafvollzug es weiterhin damit zu tun haben, dass wir zu wenig Fachleute haben, Psychologen, Sozialarbeiter, die dann diese Dinge, wo man weiß, das wäre hilfreich, dann auch tatsächlich umsetzen. Es geht um also einen Kampf, dass man der Landesregierung vermittelt, dem Finanzminister, dass es sich lohnt, dieses Geld da reinzustecken, auch um weitere Rückfälle dann weiter das Risiko zu verringern. Also das ist aber in der Praxis sicherlich schon eine enge Verzahnung, auch im Bereich der ambulanten Sanktionen und Maßnahmen sicherlich. Da wird vieles auch so ein bisschen ausprobiert und gemacht mal so in der Praxis vor sich hin, aber da ist schon auch Austausch da und da wird auch schon geschaut. Die Kriminalpolitik hingegen unterliegt natürlich auch der politischen Eigenlogik. Da geht es natürlich auch um Fragen von, kann ich damit jetzt eher politisch was gewinnen, wenn ich das jetzt durchsetze oder was, wenn ich zum Beispiel Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen soll. Also ein Beispiel, wir hatten eben den Wohnungseinbruch, der um 2015 rum ja mal deutlich nochmal zugenommen hatte und ein großes Thema war auch und die Politik umtrieben hat, auch auf Landesebene war das ein großes Thema. Und was hat man dann gemacht? Naja, man hat die Strafdrohung für den Wohnungseinbruchsdiebstahl deutlich erhöht, die Mindeststrafe dafür hochgesetzt. Man hat dann gesagt, jetzt haben wir was getan. Also man konnte sich dann politisch rausstellen und sagen, wir haben jetzt den Wohnungseinbruchsdiebstahl damit bekämpft. Da waren sich eigentlich alle Fachleute, auch Praktikerinnen und Praktiker sicherlich einig, dass das jetzt kein relevanter Beitrag wird, um dieses Phänomen zu begrenzen, weil man weiß, dass die meisten Täter eines Wohnungseinbruchs sich nicht vorher lange Gedanken machen, ob sie jetzt für anderthalb oder zwei Jahre ins Gefängnis kommen. Die wissen im Zweifel auch gar nicht so genau, was genau, ob es jetzt ein Jahr oder zwei Jahre Strafe dabei werden oder drei. Häufig dann eben, zum Teil gab es auch grenzüberschreitende Kriminalität, Täter, die haben von dieser Gesetzesänderung auch gar nichts mitbekommen. Also, dass das jetzt einen wesentlichen Einfluss gehabt haben soll oder hätte haben können auf die Kriminalität, war relativ klar.
Aber ist auch ein typischer politischer Reflex. Reflex, genau, dass man der Bevölkerung was zeigen will. Man kann damit sagen,
es ist politisch sehr günstig. Es kostet nichts, man muss keine neuen Stellen erstmal schaffen. Und es kostet dann erstmal wenig. Man schreibt ins Gesetz rein, wir haben die Strafe erhöht und dann vermittelt man, wir haben damit was getan und nennt das Kriminalitätsbekämpfungsgesetz, wo man sagen muss, damit habt ihr jetzt eigentlich nicht wirklich die Kriminalität großartig beeinflussen können eigentlich. Also das wäre so ein Beispiel, wo man sagen muss, da kommt es schon vielfach dazu, dass man sich fragt. Andere Beispiele mehr. Aktuell hat man jetzt ein bisschen diese Ersatzfreiheitsstrafe reformiert. Da hat man jetzt ein bisschen was dran gedreht, dass man mal erkannt, auch in der Politik erkannt, was die Praxis schon seit langem sagt, die Forschung seit langem sagt, wir haben viel zu viele Leute im Gefängnis, die da nicht reingehören, die nichts Gravierendes begangen haben und denen man eigentlich auf andere Weise vielleicht helfen können muss. Aber im Gefängnis jedenfalls kann man nichts für sie tun, ist der falsche Ort. Und da hat man jetzt gesagt, ja, man reduziert jetzt die Zahl der Tage, die dann verbringen müssen, ersatzweise für die Freiheitsstrafe, für die Geldstrafe. Wenn vorher eben Tagessätze 30 Tagessätze waren, dann sollen sie jetzt nicht mehr 30 Tage im Gefängnis sitzen, sondern eben nur 15 Tage. Man macht ein Umrechnungsverhältnis von 1:2. Das ist jetzt die Lösung der Politik. In der Praxis wird man sagen müssen, ja, das reduziert aber ja nicht die Anzahl der Leute, die dann wieder aufgenommen werden müssen. Es kommen genauso viele Leute da rein, die sind dann etwas kürzer drin, aber am Ende diese große, auch organisatorische Belastung für die Gefängnisse, dass sie sich um diese Leute erstmal kümmern müssen, Aufnahmeverfahren und durchführen müssen. Man hat das Problem nicht grundsätzlich damit schon
gelöst. Also nicht an der berühmten Wurzel gepackt, sondern eher an der Oberfläche.
Man hätte da weitergehen können, auch mit einer Überlegung, ob man nicht vielleicht sogar manches auch entkriminalisieren kann. Den Schritt traut man sich dann auch nicht zu gehen. Zum Beispiel beim sogenannten Schwarzfahren, ob das wirklich eine Straftat sein muss. Wo man sagen muss, das wäre wahrscheinlich gesellschaftlich aushaltbar, sozusagen, dass wir das nicht mehr als strafbar definieren und würde dann zum Beispiel die Gefängnisse und die Justiz entlasten können und wir haben da andere Mechanismen zum Beispiel.
Wobei gerade beim Schwarzfahren sich neulich die Polizei Münster zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, sie findet das hochproblematisch, dass es nicht mehr eine Straftat ist, weil das ein typischer Delikt ist, der zu einem ganzen Potpourri an Delikten gehört. Und wenn man das rausnimmt, würde das den Tätern das Signal geben, ist alles nicht so schlimm, ich kann so weitermachen.
Ja, umgekehrt können sie natürlich, klar, es kann so ein Türöffner sein für andere Ermittlungen und so weiter und man kommt dabei, wobei man sagen muss, die allermeisten, die ohne Ticket fahren, haben jetzt nicht einen Buckel an anderen Delikten noch sozusagen im Rucksack, aber das mag schon sein, dass das ihnen dann manche Dinge ermöglicht. Andererseits entlastet es sie aber natürlich auch ganz massiv von Verfahren, die sie abarbeiten müssen, wenn das nicht mehr verfolgt werden müsste. Und wenn man da vielleicht darauf vertrauen würde, dass man entsprechende zivilrechtlich, ne, dass man da entsprechende Schadensersatzleistungen zahlen muss, ein Strafgeld zahlen muss und untechnisch gesprochen gegenüber der Beförderungsgesellschaft andere Dinge mehr, die man da als Ideen haben könnte. Aber das nur als Beispiel, wo man dann tatsächlich ein bisschen was getan hat, auch ein Diskurs aus der Praxis heraus, aber auch aus der Wissenschaft mit der Ersatzfreiheitsstrafe in die Politik Eingang gefunden hat. Jetzt hat man da so eine Kompromisslösung gefunden, die aber vielleicht noch nicht der ganz große Wurf ist in dem Bereich. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist sicherlich, wo man immer wieder für auch plädieren muss, ist ja diese entsprechenden Institutionen, wo wir wissen, dass die einen wichtigen Beitrag leisten können, kriminalpräventiv, dass die angemessen ausgestattet werden. Und das ist am Ende eine Finanzierungsfrage, eine ganz starke. Ja? Die Jugendhilfe, die Schulen, eine wichtige Sozialisationsinstanz sind die Kindertagesstätten, in den Gefängnissen das entsprechende Personal auch vorzuhalten. Das sind Dinge, die da viel entscheidender sind als die ein oder andere Gesetzesänderung, wo man vielleicht im Strafmaß ein bisschen was dreht.
Auch Ihr Bauch, verehrte Hörer, sagt Ihnen vielleicht manchmal, zumindest in puncto Kriminalität, ist es immer schlimmer geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber, wie wir heute gehört haben, Deutschland ist nach wie vor ein vergleichsweise sicheres Land. Bei vielen Delikten, denken Sie zum Beispiel an Banküberfälle, an Raub, gab es zum Teil in den letzten Jahrzehnten deutliche Rückgänge. Und schärfere Strafen sind auch nicht unbedingt immer die beste Wahl, sagt Christian Warburg. Da gibt es vieles, was vielleicht etwas schlauer ist und langfristig besser wirkt. Und zum Thema Ausländer und Kriminalität plädiert er dafür, offen und ehrlich dieses Thema, aber auch differenziert anzusprechen. Und die Ereignisse von 2015, die ja bei vielen heute noch nachwirken, haben eben gezeigt, ja, es gab eine Gruppe, die dort für Probleme gesorgt hat, aber es ist ein sehr kleiner Teil. 2/3 der jungen Männer, die damals eingereist sind, haben heute Fuß gefasst. Sie arbeiten. Insofern gibt es da auch durchaus positive Entwicklungen. Das war ein sehr intensives und sehr interessantes Gespräch. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch, Christian Warburg.
Ja, vielen Dank.